Studieren das Buch Josua heute Abend. Es ist jetzt schon eine kleine Pause dazwischen vergangen, seitdem wir die 5 Bücher Mose studiert haben. Vielleicht können wir gemeinsam wiederholen, was da drinnen steht, ob wir uns daran erinnern. Wer kann sich erinnern, was im 1. Mose drin ist?
Die Schöpfung.
Genau. Wir hatten. Ja. Wir hatten. Wir haben uns das gemerkt. Vier Ereignisse und 4 Personen. Wer waren die 4 Ereignisse?
Schöpfung, Sündenfall, Flut.
Und die Bildung, Entstehung der Nationen, genau. Und dann 4 Personen. Wolfgang hat schon gesagt, der Abraham, Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Oder wir haben gesagt, die Schöpfung, dann haben wir die Degeneration gesehen und dann hat Gott den Abraham herausgerufen und hat einen Wiederaufbau, einen Neubeginn gemacht. Was war die große Lektion oder die 2 großen Lektionen im 1. Mose?
Mach keinen Turm für Gott, nach Gott. Bilde keinen Turm zu Gott. Schlechte Folgen.
Das erste war, dass wir auf Gott hin geschaffen sind. Auf eine Liebesbeziehung mit ihm hin. Wir stehen in Beziehung mit Gott. Das ganz Grundlegendes. Und das zweite war, dass unsere Beziehung mit Gott realisiert wird oder praktisch erfahrbar wird durch Glauben. Das war das große Prinzip. Gut, 2. Mose, was ist da drinnen? Das erste war der Auszug. Und was hat Gott dann gemacht nach dem Auszug?
Wüstenzeit.
Genau, er hat begonnen, das Volk neu zu organisieren. Wir sehen im 2. Mose den Auszug und dann das Gesetz. Er hat ihnen eine neue Form der Regierung gegeben. Und das zweite haben wir gesehen, das Heiligtum, eine neue Form der Anbetung, der Gemeinschaft mit ihm. Im 3. Mose wird zuerst mal dieser zweite Teil noch weiter ausgeführt, der Anbetung. Das sind die ganzen Regeln, Vorschriften über Opfer, Anbetung, wie wir zu Gott kommen können, der Weg zu Gott, der Reinigung. Und der zweite Teil war dann das Praktische, der Wandel, unser Leben mit Gott, wie das praktisch ausschauen soll. 4. Mose, was steht da drinnen? 3 Teile. Erste war die alte Generation und das Versagen der alten Generation. Sie sind bis zur Grenze gekommen, ans verheißene Land, aber sie konnten wegen Unglauben und Ungehorsam nicht in das Land hineingehen. Und dann kommt die Wüstenzeit. Die Wanderung, der Aufenthalt in der Wüste, 40 Jahre lang, bis die alte Generation, alle über 20, ausgestorben sind. Und dann als zweites haben wir die 2. Generation. Die Lektion dort war natürlich, dass Ungehorsame und Ungläubige das verheißene Land nicht erben können. Und dann hatten wir das 5. Buch Mose. Das waren die letzten Worte von Mose zu dieser neuen Generation, bevor sie in das Land gekommen sind. Er hat sie an die Vergangenheit erinnert und hat das Gesetz wiederholt, aber auch neu interpretiert. Und am Schluss, der letzte Teil, war der Segen und der Fluch, wo er wirklich die Geschichte prophezeit hat. Wir können sagen, Vergangenheit, Gegenwart, das Gesetz neu interpretiert und dann Segen und Fluch, die Zukunft prophezeien. Die große Lektion dort, die große Neuoffenbarung war, was war das Neue in der Interpretation des Gesetzes? Könnt ihr euch erinnern? Genau. Dass Gott eine Liebesbeziehung will, dass Gott das Gesetz aus Liebe zu uns gegeben hat und auch, dass die Motivation, warum wir das Gesetz halten, unsere Liebe zu Gott ist. Sehr gut. 5 Bücher Mose. Mose hat die Israeliten bis an die Grenze des verheißenen Landes gebracht. Aber er konnte sie nicht ins verheißene Land reinbringen. Wofür steht Mose? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Wen repräsentiert oder was repräsentiert der Mose?
Die alte Generation.
Ja, die auch den alten Bund, das Gesetz, genau. Und das Gesetz, der alte Bund, konnte uns nicht ins verheißene Land bringen. Symbolisch für unsere Ruhe in Christus, unser siegreiches Leben in Christus. Sondern das Gesetz hat es nicht reingebracht, sondern Josua. Josua ist ein Riesenbild für Jesus. Der Name Josua bedeutet dasselbe wie der Name Jesus im Neuen Testament. Und so das, was das Gesetz nicht konnte, konnte Jesus für uns tun. Oder Josua hier, der das Volk in das verheißene Land hineinführt. Im Buch Josua sehen wir die Landnahme. Er bringt das Volk in das verheißene Land. Die große Lektion ist da, das Gegenteil vom 4. Mose, dass wir siegreich sind durch Glauben und durch Gehorsam. Wir werden hier einige sehr wichtige Lektionen sehen für den geistlichen Kampf, in dem wir drinnen stehen. Schauen wir uns vielleicht kurz mal den Überblick an, hier auf dem Zettel. Die ersten 5 Kapitel. Wolfgang, hast du noch keinen Zettel? Hinten am Tisch liegt vielleicht noch einer, sonst kriegst du meinen. Okay. Haben alle einen Zettel? In den ersten 5 Kapiteln sehen wir die Vorbereitung auf den Einzug, wo Gott ihre Herzen vorbereitet durch 3 Dinge. Sie durch die Erklärung im Jordan, die Beschneidung und das Passa. Dann der zweite Teil ist die Eroberung des Landes und letztendlich die Verteilung des Landes. Und dann ganz am Schluss sehen wir ähnlich wie beim 5. Buch Mose die letzten Worte von Josua an das Volk. Josua wurde sehr gut vorbereitet auf diesen Job, das Volk in das verheißene Land hineinzuführen. Wenn ihr euch daran erinnert, Mose war der Assistent von, habe ich gesagt Mose?
Ja.
Josua war der Assistent von Mose, 40 Jahre lang. Und er war mit ihm im Zelt der Begegnung drinnen. Er hat im 2. Mose 17 hat er den ersten Krieg geführt. War das erste Mal der Anführer der Armee der Israeliten, wo sie gegen die Amalekiter gekämpft haben. Erinnert ihr euch dran, wo Mose auf dem Berg war und die anderen beiden haben ihm die Hände hochgehalten und Josua hat die Armee unten im Tal geführt. Und dann im 4. Mose im Kapitel 13, das war dieses Schlüsselkapitel, war er einer der beiden Kundschafter, die zurückgekommen sind und gesagt haben, ja, lass uns Gott vertrauen, wir können das Land einnehmen. Das waren Josua und Kaleb. Die anderen 10 haben gesagt, nein, das sind Riesen im Land und haben rebelliert gegen Gott. Und Gott hat gesagt, nur die beiden aus der alten Generation, die dem Herrn vertraut haben, die werden auch wirklich in das verheißene Land kommen. Lesen vielleicht wir im 5. Mose im Kapitel 31, die Verse 7 und 8. Da setzt Mose den Josua als seine Nachfolger ein. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen es zu geben. Und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr ist es, der vor dir herzieht, er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Mose wird als Nachfolger eingesetzt, der Herr ermutigt ihn. Du wirst das Volk hineinführen, sei nicht niedergeschlagen. Dann stirbt Mose und nach dem Tod Moses im Kapitel 34 im 5. Mose im Vers 9 heißt es, Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Söhne Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 1 im Buch Josua. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen zu geben, ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Schreck nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Gott gibt dem Josua den Schlüssel für ein siegreiches, für ein erfolgreiches Leben. Und ich glaube, das ist es für uns, egal was du tust. Was war Josua von seinem Beruf her? War ein Feldherr, war ein General. Und der Herr sagt ihm trotzdem: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen und danach handeln, was drin geschrieben ist, und dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und wirst Erfolg haben. Das ist egal, wozu der Herr uns berufen hat. Das ist das Wort Gottes, was uns zurüstet. Das ist ein Schlüssel für ein siegreiches Leben, ist, dass wir Männer und Frauen des Wortes sind. Im Kapitel 2 sendet Josua dann Kundschafter aus in die Stadt Jericho. Das war die erste Stadt da nach dem Jordan. Das ist ein schönes Bild von Gnade. Da ist die Hure Rahab und die nimmt die beiden Kundschafter auf. Ein Bild dafür, dass der Herr die Gerechten nicht mit den Ungerechten richten wird. Gerechtigkeit kommt durch Glauben, sagt uns die Bibel. Und die Rahab hat an Gott geglaubt. Im Kapitel 2, im Vers 9. Bevor sie sich schlachten legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, also die Rahab zu den Kundschaftern: Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter angetan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz, und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. Rahab hat Gott erkannt, hat auf Gott vertraut und dem Wort, was er gesagt hat, dass er den Israeliten das Land geben wird. Die Rahab war auch eine, die im Stammbaum von Jesus vorkommt. Eine der Heidinnen, die im Stammbaum von Jesus vorkommen. Wir sehen Gottes Gnade. Gott hat nicht nur sein auserwähltes Volk, sondern wirklich jeder, der ihm nachfolgen will, hat genauso das Vorrecht und genauso den Segen von Gott. Die beiden Kundschafter kommen dann zurück ins Lager. Im Vers 23 heißt es, die beiden Männer kehrten nun um, stiegen von dem Gebirge herab und gingen hinüber und kamen zu Josua, dem Sohn des Nun. Und sie erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sagten zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Bewohner des Landes vor uns mutlos geworden. Ha, und die Feldherren, die Anführer, haben gesagt: Ha, klasse. Das ist die Zeit, loszuschlagen. Alle sind mutlos geworden für uns, jetzt geht's los. Und der Herr sagt, na, nur nicht vorher, braucht ihr eine Vorbereitung, eine Zeit der Vorbereitung. Kapitel 3, Vers 1, da machte sich Josua des Morgens früh auf und sie brachen auf von Schittim und kamen an den Jordan. Er und alle Söhne Israels, dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Und es geschah nach Ablauf von 3 Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager und sie befahlen dem Volk und so weiter und so fort, brecht auf, wir ziehen hinüber. 3 Tage halt am Jordan. Der Jordan hatte zu dieser Jahreszeit, es war im Frühjahr, hatte der Hochwasser. Und es war wirklich ein unüberwindliches Hindernis für eine Armee, diesen Jordan zu durchqueren. Und die waren 3 Tage dort am Ufer des Jordan und das Volk war sich bewusst, dass sie aus eigener Kraft, aus eigener Stärke nicht drüber ziehen können. Dass das was Unmögliches ist. Und dann sagt der Herr zu dem Volk im Vers 14, es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, also Gott gibt dem Josua die Strategie, und dann ziehen sie los, wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führte in der ganzen Erntezeit Hochwasser, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Ein großes Wunder. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, die bei Zaretan liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollständig den Jordan überquert hatte. Herr sagt, die Priester sollen vorangehen mit der Lade und ich werde das Wasser vertrocknen lassen. Aber sie müssen zuerst einen Schritt im Glauben machen. Sie müssen sozusagen einen Sprung in das kalte Wasser machen. Erst als sie den Fuß in den Jordan reinsetzen, bleibt das Wasser stehen. Weit oben am Ursprung des Jordans staut sich das Wasser auf und das Wasser nach unten verrinnt sich und das Volk kann trockenen Fußes hinübergehen auf die andere Seite. Der Herr hat seine Macht erwiesen. Ein großes Wunder. Und ihr könnt euch das Volk vorstellen. Ja, das hat ihren Glauben gestärkt. Dann im Kapitel 4 lässt Josua 12 Steine in der Mitte des Jordan aufrichten und 12 Steine vom Jordan mitnehmen auf die andere Seite drüben und lässt die aufrichten. Zur Erinnerung, zum Gedächtnis für die kommenden Generationen. Der Herr hat uns durch diesen Jordan hindurchgebracht, hinein, aber auch hinaus. Er hat uns in das verheißene Land hineingebracht. Diese Überquerung des Jordans war ein wichtiger Schritt des Glaubens für die Israeliten. Erinnert euch, der Jordan hat Hochwasser getragen und nachdem die Priester wieder raus sind aus dem Jordan, ist das Wasser zurückgekehrt. Den Israeliten war also praktisch der Fluchtweg abgeschnitten. Von jetzt an gab es kein Zurück mehr für die Israeliten. Und so war es ein wichtiger Schritt im Glauben. Der Jordan steht für volle Hingabe, ohne Zurück. Ägypten, haben wir schon gesagt, ist ein Bild für die Welt, für unser Leben, bevor wir Jesus kennengelernt haben, für unser Leben ohne Jesus. Das Rote Meer, sagt uns der Korintherbrief, steht für die Taufe. Wir sind ausgezogen, wir sind gerettet, ausgezogen aus der Welt. Wir sind in Gottes Volk. Gott hat uns erlöst. Aus Ägypten hinaus durch das Meer. Und dann, was ist die nächste Station? Nächste Station ist die Wüste. Und die Wüste steht für Vorbereitung oder Zurüstung, für Gottes Training in unserem Leben. Und dann kommt diese Jordan-Erfahrung. Und ich glaube, der Herr schenkt auch uns solche Jordan-Erfahrungen in unserem Leben, wo wir eine völlige Hingabe machen, wo wir die Verbindung zum alten Leben total abbrechen und selbst verleugnen und kein anderes Verlangen mehr haben. Nur noch einen Fokus, nur noch eine Leidenschaft, einen Sinn für mein Leben, und das ist Jesus. Nichts mehr, nichts weniger und nichts anderes. Wie Paulus gesagt hat, das Leben ist für mich Christus. Eine völlige Hingabe, ein volles Vertrauen auf ihn. Das ist ein Riesenschritt im Glauben. Und dann auf der anderen Seite vom Jordan ist das verheißene Land. Das verheißene Land ist unser siegreiches Leben im Glauben, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und in dem verheißenen Land haben wir Ruhe. In Christus, Philipper, Kapitel 4, wenn wir sollen uns nicht sorgen, sondern alle unsere Anliegen mit Danksagung vor ihn bringen, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird euch bewahren in Christus Jesus. Dieser Friede, den wir in Christus haben. Wir ruhen auch von unseren eigenen Werken. Jesus hat für uns bezahlt, wir sind angenommen in ihm, wir können uns ausruhen. Das ist eine der Erfahrungen, wenn wir diese volle Hingabe machen, erfahren wir die Ruhe, wenn wir voll auf ihn vertrauen. Die Ruhe in Christus. Das verheißene Land war auch ein Land des Überflusses. Im Epheser im Kapitel 1 lesen wir von den geistlichen Segnungen, die wir auch wieder in Christus haben. Ihr könnt es selber nachlesen. Und letztendlich ist das verheißene Land auch ein Land des Sieges. Wir haben Sieg in Jesus. Jesus hat den Satan überwunden und die Macht der Sünde über unser Leben gebrochen. Und so können wir siegreich sein über den Feind und siegreich sein über unser Fleisch. Und das war ein Riesenschritt, für die Israeliten aus Ägypten herausgeführt zu werden. Das war eine Sache. Aber dann über diesen Jordan drüber zu ziehen, ohne Möglichkeit wieder zurückzugehen, diese völlige Hingabe zu machen, das war eine andere Sache. Sie mussten vorangehen, kämpfen, ohne die Möglichkeit wieder zurückgehen zu können. Der Fluchtweg war abgeschnitten, das war was anderes. In unserem Leben, es ist eine Sache, Jesus als unseren Erretter und unseren Erlöser anzunehmen, aber eine zweite Sache, ihn zum absoluten Herrn über unser Leben zu machen und uns völlig ihm hinzugeben und ihm einfach für alles zu vertrauen. Der Herr schenkt auch uns solche Jordan-Erfahrungen in unserem Leben, wo er ganz tief in unserem Herzen wirkt, wo wir uns ihm Hingaben geben, so Zeiten der radikalen Hingabe. Und die Folge davon ist, dass wir das verheißene Land erleben, dass wir ruhen in Christus, dass wir seine Segnungen zur Fülle erfahren und dass wir siegreich sind durch Vertrauen an ihn. Wir sehen auch, dass dieses Wunder der Durchquerung des Jordans auch eine Auswirkung auf die umliegenden Völker hatte. In Kapitel 5, in Vers 1, und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israel hatte vertrocknen lassen, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz, und es war kein Mut mehr in ihnen von den Söhnen Israel. Und die Feldherren haben gesagt, perfekt, es ist Zeit zum Angriff. Und der Herr hat gesagt, halt, ich habe noch weitere Vorbereitungen für euch. In Vers 2. In jener Zeit sprach der Herr zu Josua, mache dir steinerne Messer und wiederhole die Beschneidung an den Söhnen Israel. Die neue Generation ist noch nicht beschnitten worden in der Wüste. Es war was, was militärisch keinen Sinn gemacht hat. Die konnten sicher nicht gut laufen nachher und hatten Wundbrand und militärisch hat es keinen Sinn gemacht. Aber Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und eine der großen Lektionen ist, dass wir nicht siegreich sind aus eigener Stärke, aus eigener Kraft, sondern durch Gehorsam und Vertrauen auf Gott. Dieser Kampf, diese Einnahme des verheißenen Landes war ein geistlicher Kampf. Nicht durch eigene Kraft oder Stärke. Das, was Zacharia, der Prophet Zacharia zu Zerubabel gesagt hat. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Das musste das Volk lernen. Der Herr hat für sie gekämpft und ihre Aufgabe war einfach, ihm zu vertrauen und ihm Schritt für Schritt nachzufolgen. Und Gott wusste, dass eine wichtige Vorbereitung war für ein siegreiches Leben, diese Reinigung, diese Beschneidung. Gehorsam. Beschneidung steht geistlich für das Ablegen unseres Fleisches, für das beständige Verleugnen von uns selbst. Es ist wichtig, dass wir ein siegreiches Leben führen können. Das Volk, die neue Generation, war noch nicht beschnitten worden. In Vers 5, denn das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen, aber das ganze Volk, das in der Wüste unterwegs war, im Auszug aus Ägypten geboren war, hatte man nicht beschnitten. Denn die Söhne Israel wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis die ganze Nation umgekommen war. Die Kriegsleute, die aus Ägypten ausgezogen waren, weil sie nicht auf die Stimme des Herrn gehört hatten. Und weil der Herr ihnen geschworen hatte, sie das Land nicht sehen zu lassen, das der Herr ihren Vätern geschworen hatte, uns zu geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und ihre Söhne hatte er statt ihrer aufkommen lassen. Diese nun beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie unterwegs nicht beschnitten hatte. Und es geschah, als die ganze Nation vollständig beschnitten war, da blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen Ort Gilgal bis zum heutigen Tag. Beschneidung, Ablegen des Fleisches, Reinigung. Aber es war auch eine Ermutigung für das Volk. Die Beschneidung war das Zeichen des Bundes, den Gott mit seinem Volk hatte. Gott hat seinen Bund bestätigt und sie ihren Bund mit ihm. Sie konnten sagen, ja, auch wir gehören dazu, auch wir haben diesen Bund mit Gott. Und danach, der dritte Schritt der Vorbereitung, war das Passafest. Passa ist die Erinnerung an den Auszug, wo Gott sie auf machtvolle Art und Weise aus der Sklaverei von Ägypten herausgebracht hat. Und auch das hat ihren Glauben gestärkt. In Vers 10, die Söhne Israel lagerten in Gilgal und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats am Abend in den Steppen von Jericho. Und dann in Vers 13, sie feiern das Passa und dann sehen wir Josua alleine irgendwo bei Jericho draußen, hat wahrscheinlich versucht, die Lage auszukundschaften. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sagte zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Da erwiderte er: Nein, sondern ich bin der Oberste des Herrn, des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Gesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Ich glaube, Josua ist hier Jesus begegnet. Ich glaube nicht, dass das ein Engel war. Die Engel in der Bibel haben nie erlaubt, dass Menschen sie anbeten. Aber hier dieser Oberste des Heeres des Herrn nimmt diese Anbetung an und sagt sogar zu ihm: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Das gleiche, was Gott aus dem Feuerbusch zu Mose gesprochen hat. Und so der Jesus, für den Josua ein Bild ist, begegnet hier dem Josua. Und es ist interessant, Josua sieht den Mann mit dem Schwert und Vollmut, geht auf ihm zu und sagt: Hey du, bist du für uns oder bist du gegen uns? Und der Oberste des Heeres des Herrn sagt: Nein. Bist du für uns oder bist du gegen uns? Nein. Der Herr sagt, das ist nur die richtige Frage. Es geht nicht, die Frage ist nicht, ist Gott mit uns, sondern seid ihr mit Gott? Bin ich mit Gott? Das ist die richtige Frage. Der Kampf war geistlich und er war der Anführer. Er war der General. Und der Schlüssel war, ihm nachzufolgen, dem Obersten des Heeres des Herrn. Er sagt, bist du für uns oder gegen uns? Und er sagt, nein, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, bist du, seid ihr mit mir? Und das gilt auch in unserem Leben. Auch wir stehen in einem geistlichen Kampf. Epheser 6,10 und die folgenden Verse sagen uns das. Und auch wir haben einen Anführer. Unser Anführer ist Jesus. Und für uns ist auch das der Schlüssel, nahe bei Jesus zu sein und ihm nachzufolgen. Weil er kämpft für uns. Josua hat seinen Anführer getroffen, seinen geistlichen Anführer. Und jetzt ist das Volk vorbereitet und sie sind bereit, das Land einzunehmen. Kapitel 6, Vers 1. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus, Entschuldigung, und niemand ging hinein. Da sprach der Herr zu Josua, siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieh nun um die Stadt, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum, so sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Widerhörner vor der Lade hertragen. Aber am 7. Tag sollte er 7-mal um die Stadt herumziehen. Und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widerhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben, die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen. Jeder gerade vor sich. Ist übrigens ausgegraben worden, Jericho. Und sie haben interessanterweise gefunden, dass die Mauern nach außen umgestürzt waren. Und das ist ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn die Mauer eingerammt wird, wird sie eher nach innen umgestoßen. Der Herr führt sein Volk und er sagt ihnen, zieht 6-mal um die Stadt und blast die Trompeten und dann beim 7. Mal erhebt das Geschrei und die Mauer wird einfallen. Also wieder militärisch macht es überhaupt keinen Sinn. Ich denke, Josua hat sicher einige nette Diskussionen mit seinen Anführern gehabt. Er sagt, hey Leute, morgen ziehen wir um die Stadt. Aber keiner sagt ein Wort und dann gehen wir wieder nach Hause. Wahrscheinlich gesagt, hä? Militärisch macht es keinen Sinn. Aber der Kampf war geistlich. Und der Sieg kommt durch Glauben und dadurch, dass sie nach Gottes Wort handeln, dass sie seiner Führung folgen. Und ich glaube, dem Volk ist wiederum, wie beim Jordan, sehr wohl bewusst geworden, ihre eigene Schwachheit. Und dass es nicht ihre große Kraft war, die die Mauer zum Einstürzen gebracht hat, sondern dass wirklich der Herr für sie gekämpft hat, auf übernatürliche Art und Weise. Der Sieg kam nicht durch eigene Kraft, sondern einfach durch mutigen Gehorsam Gott gegenüber, auch wenn es vielleicht erstmal keinen Sinn macht. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Es macht nicht immer alles Sinn. Der Herr sagt dem Volk, dass sie nichts mitnehmen dürfen, dass sie keinen Raub mitnehmen dürfen aus der Stadt. Und in Kapitel 7 sehen wir die Untreue. Doch die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebannten und Achan, der Sohn des Kami, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Jerachs vom Stamm Judah, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel. Und Josua schickte Männer von Jericho nach Ai, das bei Beth Aven östlich von Bethel liegt, und sagte zu ihnen, geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Als sie nun zu Josua zurückkamen, sagten sie zu ihm, es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2000 oder 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dorthin, denn sie sind ja nur wenige. Da zogen von dem Volk etwa 3000 Mann hinauf. Aber sie flohen vor den Männern von Ai und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Shebarim und schlugen sie im Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes und es wurde wie Wasser. Josua knallt sich dann vor dem Herrn und der Herr sagt ihm, was die Ursache ist. In Vers 10, da sprach der Herr zu Josua, steh auf. Warum liegst du denn auf deinem Gesicht? Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen und haben es verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt. Die Söhne Israel werden für ihren Feinden nicht mehr bestehen können. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden müssen, denn sie sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Sind Sünde ist eine schwerwiegende Sache in diesem geistlichen Kampf. Was wir hier im Kapitel 7 lernen können, es sind die Konsequenzen von Ungehorsam und von Kompromiss. Wir könnten sagen, ah, das war nur eine kleine Sache. Ich meine, die haben ja nicht wirklich viel mitgenommen von den Gebannten. Nur der Achan hat ein bisschen was gemopst und in seinem Volk versteckt. Genauso in unserem Leben. Wir können sagen, ah, diese kleinen Kompromisse, die wir schließen. So, ah, alle schauen sich doch den Film an, okay, da ist ja ein bisschen was Perverses drinnen. Aber ist ja kulturell okay. Machen doch alle. Ist auch für mich okay, oder? Alle besaufen sich, deswegen ist es auch keine große Sache, kleiner Kompromiss. Oder alle schummeln bei ihren Steuern, bei der Steuererklärung. Also ist es auch für mich okay. Keine große Sache. Aber das Gefährliche mit diesen kleinen Kompromissen ist, dass unser Herz kalt wird und unsensibel wird dem Herrn gegenüber. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, wie David zu Fall gekommen ist. Wir hätten nie gedacht, dass David so tief fallen könnte, der Mann Gottes. Aber es ist nicht über Nacht passiert. Es hat begonnen mit diesen kleinen Kompromissen. Er hat sich mehrere Frauen zugelegt. Im Gesetz stand, dass der König sich nicht viele Frauen zulegen soll. Und das war damals akzeptiert, das war damals okay in der Kultur. Aber es waren diese kleinen Kompromisse. Und es hat sein Herz hart gemacht und er war nicht mehr sensibel für den Heiligen Geist und seine Überführung. Und wir müssen vorsichtig sein in unserem Leben, dass wir nicht diese kleinen Dinge, dass wir unsere Gedanken reinhalten und uns einfach kompromisslos, uns gar nicht erst einlassen auf Ungehorsam. Und wenn es nur in kleinen Bereichen ist. Eine zweite Sache, die wir hier sehen, ist, dass niemand alleine sündigt. Sünde hat immer Konsequenzen. Und wir sehen, dass das Volk mitleidet, weil Achan gesündigt hat. Die 36 Männer, die umgekommen sind bei Ai, das war eine Konsequenz von seiner Sünde. Keiner sündigt allein. Wir sehen hier auch Selbstvertrauen und Selbstgenügsamkeit, fast Überheblichkeit des Volkes. Die sagen, ah, es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen, etwa 2.000 oder 3.000 Mann. Das reicht. Das Ai ist ein kleines Kaff. Das reicht. Wir schaffen das. Wir schaffen es ohne Gott. Wir brauchen dann nicht auf den Herrn vertrauen. Und all diese Dinge, die Sünde, Kompromisse, Überheblichkeit, haben zu dieser Niederlage geführt. Es folgt dann die Reinigung des Volkes. Achan tut Buße und wird bestraft. Und dann gibt Gott dem Josua die Strategie, wie sie Ai einnehmen sollen. Legen einen Hinterhalt und sie nehmen die Stadt ein. Wir haben am Sonntag darüber geredet. Die Strategie war anders als bei Jericho. Sie konnten nicht einfach dasselbe 1:1 umsetzen und auch da um die Stadt rumrennen. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht auf unsere Erfahrung allein verlassen und sagen, ah, damals hat der Gott so gewirkt, also muss der Herr auch in der Situation, in einer ähnlichen Situation genauso wirken. Gott ist flexibel. Und Gott will, dass wir immer nahe bei ihm sind und er will uns immer konkret führen. Am Ende von Kapitel 8 baut dann Josua dem Herrn einen Altar. Das ist auch interessant. Das erste Bauwerk war nicht irgendeine Befestigung, eine Burg, eine Festung, sondern es war ein Altar. Das zeigt uns, dass das ein geistlicher Kampf ist. Es geht nicht um Macht oder Stärke oder Waffen. Es ist ein geistlicher Kampf. Kapitel 9 überließen die Gibeoniter. Das war ein Volk, was sie vernichten sollten. Und die überließen die Israeliten. Sie spielen ihnen vor, dass sie von weit her kommen. Und dass sie deswegen einen Bund mit ihnen schließen können. Und die Israeliten fallen drauf ein auf den Trick und machen das. Der Fehler hier, den sehen wir im Vers 14. Da heißt es, den Mund des Herrn, aber befragten sie nicht. Sie haben den Herrn nicht befragt, sie haben sich auf den eigenen Verstand verlassen, auf die eigene Weisheit. Und wir müssen das lernen, dass wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Sprüche 3, 15. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und nicht auf deinen Verstand. Und dann ebnet er dir all deine Pfade. Kapitel 10. Verbünden sich dann die Könige im Süden von Kanaan gegen diese Stadt, gegen die Gibeoniter, die den Bund geschlossen haben mit den Israeliten. Und sagt, hey, ihr habt euch verbündet mit ihnen, jetzt müsst ihr dafür zahlen. Und diese Könige verbinden sich und ziehen los gegen diese Gibeoniter. Und die rufen um Hilfe zu Josua. Und Josua und Israel kommen ihnen zur Hilfe und sie besiegen die Könige des Südens und sie erobern den Süden von Kanaan. Auch hier hilft der Herr wieder auf übernatürliche Art und Weise. Im Vers 11 sehen wir, dass Hagelsteine vom Himmel fallen, die mehr Leute töten als durch Waffen. Dann lässt der Herr sogar die Sonne stillstehen. Damals redet er im Vers 12 Josua zum Herrn, und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israel dahingab und sagte vor den Augen Israels, Sonne, steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerecht hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jascha, die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, ungefähr einen Tag lang? Und es war kein Tag wie dieser, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen gehört hätte. Denn der Herr kämpfte für Israel. Es gibt Astronomen, die entdeckt haben, dass ein Tag fehlt in der Geschichte. Das ist umstritten, aber ich finde es interessant. Aber das Wichtige hier ist der Vers 14. Denn der Herr kämpfte für Israel. Gott hat den Kampf für Israel geführt, den geistlichen Kampf. Und wenn ihr euch die Karte hinten anschaut, die erste Karte, da sehen wir diese Strategie, die der Herr dem Volk vorgibt. Es ist wirklich eine geniale militärische Strategie. Zuerst haben sie Jericho erobert, Ai, das Land in der Mitte, und haben so einen Keil hineingetrieben zwischen diese verschiedenen Städte der Kanaaniter, sodass die sie nicht verbünden konnten. Und dann hat er den Süden eingenommen, das haben wir jetzt gerade gesehen. Und dann, im Kapitel 11, wird der Norden erobert. Am Ende vom Kapitel 11, im Vers 23, lesen wir dann, und so nahm Josua das ganze Land ein, ganz wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbteil nach ihren Abteilungen, entsprechend ihren Stämmen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Der Herr hat sein Wort gehalten. Im Kapitel 12 ist nochmal eine Zusammenfassung von all den Städten, die sie eingenommen haben. Westlich, östlich des Jordans, noch unter Mose und im verheißenen Land unter Josua. Kapitel 13 beginnt Josua dann mit der Verteilung des Landes. Als nun Josua alt und hoch betagt war, er war etwa 90 Jahre alt, da sprach der Herr zu ihm, du bist alt geworden und bist hoch betagt und sehr viel Land ist noch übrig, das in Besitz genommen werden muss. Und Vers 6 lese ich weiter, ich selbst werde sie vor den Söhnen Israel vertreiben. Nur verlose das Land für Israel als Erbteil, wie ich dir befohlen habe. Und nun verteile dieses Land als Erbteil unter die neun Stämme und den halben Stamm Manasse. Ist das ein Widerspruch, was wir hier lesen im Kapitel 13? Es ist noch sehr viel Land, das noch in Besitz genommen werden muss. Kapitel 11 im Vers 23 haben wir gelesen, der Herr gab das ganze Land, Josua nahm das ganze Land ein. Ich glaube, es ist kein Widerspruch. Die Militäraktion unter Josua hat den organisierten Widerstand dieser Völker gebrochen. Die entscheidende Schlacht ist geschlagen. Der Feind ist besiegt. Sie haben keine Kraft mehr zu widerstehen. Und jetzt kann Josua anfangen, das Land zu verteilen. Und die einzelnen Stämme sind jetzt stark genug, um den Rest ihres Landes noch selbst einzunehmen. Und das ist auch eine geistliche Lektion, die wir hier lernen können für unseren geistlichen Kampf. Ja, im verheißenen Land haben wir die Ruhe in Jesus, aber es gibt noch Kampf im verheißenen Land, in unserem Leben mit Jesus. Wir müssen kämpfen, solange wir hier auf der Erde sind. Wir sind in einem geistlichen Kampf und Jesus ist der General und er hat uns geistliche Waffen gegeben. Epheser 6,10 wieder und die folgenden Verse. Brustpanzer der Gerechtigkeit, das Jesus für uns bezahlt hat. Sein Blut wäscht uns rein, dass der Feind uns nicht mehr verdammen kann. Wir sehen Glaube, Schild des Glaubens, wir sehen das Wort Gottes, wir sehen Gebet. Die entscheidende Schlacht ist geschlagen. Jesus hat am Kreuz den Feind besiegt. Kolosserbrief, könnt ihr das nachlesen, wenn ihr wollt. Kolosser 2, 13 bis 15. Jesus hat den Feind am Kreuz besiegt und der Sieg ist uns sicher. Wenn wir in der Offenbarung nachlesen, sehen wir, wer der Sieger ist. Der Sieger ist Jesus. Der Sieg ist uns verheißen, aber in unserem Leben, jetzt müssen wir diesen Sieg Jesu noch in unseren Gedanken und in unserem Leben praktisch beanspruchen und ausleben. Die entscheidende Schlacht ist geschlagen, wie damals, unter Josua. Aber es gibt noch immer diese kleinen Kämpfe in unserem Leben. Wir dürfen weiter Land einnehmen. Aber wir tun es aus der Position des Stärkeren, aus der Position des Siegers. Der Sieg ist uns verheißen. In den Kapiteln 13 bis 19 sehen wir die Verteilung des Landes. Ich habe das auf der zweiten Karte hier drauf. Seht ihr die einzelnen Landstriche, die auf die verschiedenen Stämme verteilt worden sind. Außendrum herumgeschrieben sind die Völker, die um sie herum gelebt haben. Diese unterstrichenen Namen hier. Das wird interessant im nächsten Buch, im Buch der Richter. Das waren nämlich die Stämme, die Völker, die sie da unterdrückt und bedrängt haben. Im Kapitel 20 werden die Zufluchtsstädte eingeteilt. Zufluchtsstädte sprechen auch wieder von Jesus. Jesus ist unsere Zuflucht. Und im Kapitel 21 die Städte für die Leviten. Die Leviten sind im ganzen Land verteilt worden. Lesen wir im Kapitel 21 im Vers 43 weiter. Zusammenfassung. So gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, so wie er es ihnen, wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Alles trifft ein, was der Herr zu uns geredet hat, in seinen guten Worten. Der Herr ist treu. Der Herr gab Israel das Land, er gab ihnen Ruhe und er gab alle Feinde in ihre Hand, wie er verheißen hat. Kapitel 22 ziehen der Stamm Dan, Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, die ihr Erbteil schon östlich des Jordans erhalten haben, zurück. Und sie bauen einen Altar am Jordan und die anderen Stämme sind besorgt. Und sagen, hey, sind die vom Herrn abgefallen? Der Herr hat gesagt, sie dürfen nur an einem Ort opfern, und das war, wo das Heiligtum war. Hey, die haben den Altar aufgerichtet. Sind sie vom Glauben abgefallen, vom Herrn? Und sie sind besorgt, und es kommt fast zum Bürgerkrieg, sehen wir. Aber die zwei Stämme und der halbe Stamm Manasse beruhigen sie und sagen, wir haben den Altar nur zum Gedächtnis aufgestellt. Als Zeichen dafür, dass wir auch zu euch gehören, obwohl wir auf der anderen Seite des Jordans leben. Kapitel 23 und 24. Dann die letzten Worte von Josua. Kapitel 23, Vers 1. Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe verschafft hatte, vor allen seinen Feinden ringsumher und Josua alt geworden und hochbetagt war, da rief Josua das ganze Land, da rief Josua ganz Israel zusammen, seine Ältesten und seine Häupter und seine Richter und seine Aufseher, und sagte zu ihnen, ich bin alt geworden und bin hochbetagt. Das Land ist verteilt, das Volk ist im verheißenen Land. Josua gibt ihnen die letzten Worte, die er zu ihnen hat. Sagt, und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gekämpft hat. Seht, ich habe euch diese übrigen Nationen durch Los als Erbteil zugeteilt, nach euren Stämmen vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch vertreiben. Und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. So haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr nicht in diesen Nationen aufgeht, in denen die bei euch übrig geblieben sind. Den Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen, ihr sollt nicht bei ihnen schwören. Ihr sollt ihnen nicht dienen und sollt sie nicht anbeten, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhangen, so wie er es getan hat bis zum heutigen Tag. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch vertrieben, ihr aber, niemand hat vor euch standgehalten bis zum heutigen Tag. Ein Mann von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. Hey, Gott kämpft für euch den geistlichen Kampf. So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Denn wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, an die da euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verschwägert und in ihnen aufgeht und sie in euch, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch zu vertreiben. Und sie werden euch dann zum Fangnetz und zur Falle werden, zur Geißel in euren Flanken und zu Stacheln in euren Augen, bis ihr aus diesem guten Land weggerafft werdet, dass der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Genau das ist passiert. Vers 14, und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde, und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Alle sind eingetroffen für euch, kein einziges Wort davon ist hingefallen. Aber es wird geschehen, wie jedes gute Wort über euch gekommen ist, dass der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. Ebenso wird der Herr jedes böse Wort über euch kommen lassen, bis er euch aus diesem guten Land ausgerottet haben wird, das der Herr, euren Gott, euch gegeben hat. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, den er euch geboten hat, übertretet und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen. Und ihr werdet schnell weggerafft aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Die erste Abschiedspredigt von Josua. Er hat drei Ermahnungen drinnen. Er sagt, haltet fest am Wort Gottes, sondert euch von den Nationen ab und achtet darauf, dass ihr den Herrn liebt. Und er warnt sie auch. Er sagt, wenn ihr untreu seid, dann wird der Herr euch genauso richten, wie ihr die Völker durch euch gerichtet habt, die hier in Kanaan sind. Das ist eine wichtige Frage, die immer wieder gestellt wird. Warum hat Josua oder Gott dem Volk Israel befohlen, all diese Völker auszurotten? Ist das nicht grausam? Passt es zusammen mit einem Gott der Liebe? Im 5. Kapitel haben wir gesehen, dass der Kampf geistlich ist. Gott hat zum Volk gesagt, oder zu Josua gesagt, es geht nicht darum, dass ich mit euch bin, sondern dass ihr mit mir seid. Gott ist keiner, der Personen ansieht, sagt uns das Neue Testament. Und er sagt, im Volk Israel hat er hier gesagt, wenn ihr mir untreu werdet, dann werde ich euch genauso richten wie auch die Nationen. Wir haben das auch gesehen bei Achan. Auch bei Achan hat er die Sünde gerichtet, auch im eigenen Volk. Der Kampf war geistlich. Gott war nicht mehr für die Israeliten als für die Kanaaniter in diesem Sinn. Gott sagt, du musst auf meiner Seite sein. Das ist die Frage, bist du mit mir? Und Gott war sehr geduldig. Im 1. Mose im Kapitel 15, in Vers 16, prophezeit Gott dem Abraham, dass das Volk 400 Jahre lang in Ägypten sein wird. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Und der Grund, den Gott angibt, ist, dass die Schuld der Amoriter noch nicht voll ist. Er hat ihnen noch 400 Jahre länger Zeit gegeben. Wir werden das jetzt dann durchlesen, aber ihr könnt im 2. Mose im Kapitel 18 nachlesen, wie der Zustand war dieser Völker. Die Götter der Kanaaniter waren Fruchtbarkeitsgötter. Das waren so Sexgötter, wenn wir so sagen wollen. Die hatten Tempelprostituierte in ihren Tempeln. Und wenn dann Kinder gezeugt worden sind durch diese Prostitution, dann sind die geopfert worden für den Gott. Und wir wissen, was für Probleme das mit sich bringt. Es war eigentlich auch eine Tat des Schutzes, dass Gott gesagt hat, hey, rottet die Völker aus. Wir wissen, dass diese sexuelle Perversität negative Dinge nach sich bringt. Genetische Probleme, Krankheiten, Seuchen, ich denke an AIDS. Und natürlich noch mehr der moralische Verfall. Es ist so schlimm geworden, bis es einfach untragbar geworden ist, unheilbar geworden ist. Und dann sagt Gott, jetzt rottet sie aus, jetzt richte ich. Es war fast ein Akt der Barmherzigkeit. Die Konsequenzen ihrer Sünde sind fast schlimmer geworden als das Gericht Gottes. Es ist wie ein Krebsgeschwür. Das Krebsgeschwür muss rausoperiert werden, sodass der restliche Körper gesund bleibt. Und genauso war es hier. Gott hat gesagt, ich richte jetzt diese Nationen, es ist zu schlimm. Um deren Nachkommen willen und um der Völker willen, die drumherum sind, dass die gesund leben können. Er hat in einer verfallenen Kultur. Die Israeliten natürlich haben diese Völker nicht vollständig ausgerottet und die Reste der Völker haben sie beeinträchtigt und verleitet zum Götzendienst. Und wovon Gott hier gesprochen hat, was er prophezeit hat, ist eingetroffen. Wir sehen das bei allen Gerichten Gottes in der Bibel. Diese drei Dinge. Wir sehen Gnade. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sagt uns die Bibel. Und Gott wollte auch niemanden vernichten. Er wollte, dass sie umkehren, die Völker, und hat ihnen sehr lange Zeit gelassen. Es gibt Gnade. Gott schafft immer einen Ausweg bei jedem Gericht in der Bibel. Wir haben hier von Rahab gesprochen, die Gott vertraut hat und seinem Wort. Und sie ist gerettet worden. Sodom und Gomorra, Lot, ist gerettet worden. Wir sehen Gnade, Gott schafft einen Weg, einen Ausweg. Wir sehen Barmherzigkeit. Gott gibt den Völkern Zeit, umzukehren. Lange Zeit. 400 Jahre noch zusätzlich zu dem, was sie vorher hatten. Und er hat ihnen auch ein Zeugnis gegeben. Ich meine, Abraham war dort in dem Volk, Melchisedek hat dort gewohnt, aber sie haben nicht umgekehrt. Er hat ihnen Zeit gegeben, um Buße zu tun. Gott ist gnädig, er ist barmherzig, aber Gott wird auch richten. Wenn die Zeit reif ist, dann richtet Gott. Und in unserer Zeit ist das nicht anders. Gott hat uns Gnade gegeben. In Jesus können wir gerettet sein, haben wir einen Ausweg, dass wir nicht gerichtet werden. Gott ist auch barmherzig. Die Bibel sagt uns, Gott Es ist nicht so, dass Gott seine Verheißungen enthält, warum er noch nicht wiedergekommen ist, sondern weil er geduldig ist, weil er nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Gott ist barmherzig, er gibt Zeit. Aber wir sehen auch in der Offenbarung, es wird eine Zeit kommen, in der Gott letztendlich Sünde richtet. Unsere Sünde ist gerichtet worden in Jesus. Also deine Sünde wird entweder in Jesus gerichtet oder du musst sie selbst tragen. Gut, lesen wir zum Abschluss noch im Kapitel 24, in der zweiten Predigt, zweiten Abschlussrede von Josua, im Vers 14. Sagst du, fürchtet nun den Herrn und dient ihm mit Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich mag das. Das ist fast sarkastisch ein bisschen. Er sagt, Leute, wenn ihr nicht dem Herrn dienen wollt, wem wollt ihr dienen? Den Götzen, die östlich vom Jordan waren, oder den Götzen, die die Völker jetzt westlich vom Jordan haben, wo ihr jetzt seid? Sagt, ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Vers 16, da antwortete das Volk und sagte, fern von uns sei es, den Herrn zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, er ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat, auf dem ganzen Weg, den wir gingen und unter allen Völkern, deren Mitte wir durchzogen. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes vor uns, vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Vers 29, und es geschah nach diesen Dingen, dass Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren starb. Und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Serach, das im Gebirge Ephraim liegt, nördlich vom Berg Gash. Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Das Volk ist im verheißenen Land. Das verheißene Land für uns ist der Ort des Segens, aber auch ein Ort des Kampfes. Wir stehen im geistlichen Kampf. Und wir können zwei Lektionen lernen. Ich glaube, in zwei Schriftstellen lasse ich das gut zusammenfassen, was wir im Buch Josua lernen können. Die erste ist in Jesaja 4,6. Habe ich schon vorher zitiert. Und der Herr sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher an. Im geistlichen Kampf, es geht nicht darum, dass wir stark sind, dass wir aus eigener Kraft schaffen oder ringen, sondern dass wir einfach nahe bei unserem General Jesus sind. Und er wird für uns kämpfen, er, sein Geist, vollbringt es. Und 1. Johannes 4, die Verse 4 und 5, da heißt es, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. So sind wir siegreich. Nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, sondern Glauben, Vertrauen an ihn. Das Gegenteil von der alten Generation. Vertrauen an Gott, Glaube und Gehorsam. Unserem General treu nachfolgen. So sind wir siegreich in unserem Leben. Lass uns beten.